Ich habe mich gefühlt wie ein Glasmensch. Niemand hat mich beachtet. Ich wurde nicht wahrgenommen. Ich wurde nicht gesehen. Und am liebsten hätte ich um mich geschlagen und alles zertrümmert.
Was, wenn Migration nicht einfach passiert, sondern gemacht wird? Willkommen bei Production Site, dem Podcast über die gesellschaftliche Aushandlung von Migration. Wir untersuchen, wie Migration hergestellt wird. Durch Politiken, Institutionen und Kategorien. Und wir fragen, welche Rolle spielt dabei die Migrationsforschung selbst? Heute treffen wir den Journalisten Gerhard Kromm-Schröder, der sich Anfang der 1980er Jahre auf radikale Weise mit Rassismus in Deutschland auseinandergesetzt hat.
Ich bin Christoph Rass, Professor für Neueste Geschichte und historische Migrationsforschung an der Universität Osnabrück.
Und ich bin Lale Yildirim, ich bin Professorin für Didaktik der Geschichte an der Christian-Alberts-Universität zu Kiel. Wir arbeiten beide im Sonderforschungsbereich 1604 Produktion von Migration, einem interdisziplinären Forschungsverbund, der fragt, wie wird eigentlich das hergestellt, was wir Migration nennen? Wer definiert, wer als Migrant oder Migrantin gilt und wer nicht?
Ja genau, und innerhalb dieses Verbundes leiten wir beide gemeinsam ein Projekt. Darin untersuchen wir, wie seit den 1960er Jahren in Deutschland an der Schnittstelle von Wissenschaft und Schule Kategorien entstanden sind, um Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte zu bezeichnen. Das sind Wörter, die kommen uns heute gar nicht mehr so gut über die Lippen. Gastarbeiterkinder, Ausländerkinder, später Migrantenkinder. Und solche Begriffe waren lange Zeit ganz selbstverständlich im Sprachgebrauch und sie kamen tatsächlich oft aus der Wissenschaft.
Daher fragen wir, wer hat diese Begriffe geprägt? In welchen Kontexten und mit welchen Wirkungen? Dazu haben wir in unserem Team ein Korpus von fast 6000 wissenschaftlichen und schulpraktischen Texten zusammengestellt.
Und bei genau dieser Korpusarbeit bin ich auf einen Namen gestoßen, der mich total überrascht hat. Gerhard Kromm-Schröder. Den Namen kannte ich, aber aus einem ganz anderen Zusammenhang. Als junger Journalist hat Kromm-Schröder in den 60er Jahren im Emsland gearbeitet, in Lingen und in Papenburg. Und er gehörte dort zu den frühen Aufklärern über die Geschichte der Konzentrationslager im Moor, also der sogenannten Emslandlager.
Das Emslandlager und dann Migration?
Das war auch mein erster Gedanke. Und dann stellte sich heraus, derselbe Gerhard Kromm-Schröder hat Anfang der 1980er Jahre eine Rollenreportage veröffentlicht, die ihrer Zeit weit voraus war. Ganze 3 Jahre vor Günter Wallraffs Ganz unten.
Und was das für eine Zeit war, 1982, das Jahr, in dem Helmut Schmidt abtritt und Helmut Kohl Kanzler wird. Fast 5 Millionen Menschen ohne deutschen Pass leben damals in der Bundesrepublik. Davon 1,6 Millionen aus der Türkei.
Und die offizielle Rhetorik schwankte zwischen Gastarbeiter, ein Begriff, der suggeriert, dass Menschen irgendwann einfach wieder gehen, und Überfremdung. Der alltägliche Rassismus ist damals überall sichtbar, aber die Politik leugnet ihn weitgehend.
Und eben genau in diesem Moment färbt sich Kromm-Schröder Haare und Schnurrbart schwarz, zieht den orangefarbenen Overall der Frankfurter Stadtreinigung an und arbeitet mehrere Wochen als türkischer Straßenkehrer.
Im Oktober 82 erscheint seine Reportage im Stern, ein Jahr später das Buch unter dem Titel »Als ich Türke war«. Er beschreibt sich darin als Glasmensch, jemanden, durch den einfach alle hindurchsehen.
Was mich an seiner Arbeit ganz besonders beeindruckt, die Szene in dem Frankfurter Operncafé. Er wartet über eine Stunde, niemand bedient ihn. Als der Kellner ihn schließlich wahrnimmt, wirft er ihn sogar hinaus mit den Worten, die ich hier nicht wiederholen möchte.
Und diese Reportage selbst ist heute weitgehend vergessen. Ganz unten wurde ein paar Jahre später zum Bestseller, Kromm-Schröders Arbeit geriet ein wenig in den Schatten. Das passt zu einem Muster, das wir bei unserem Projekt eigentlich immer wieder beobachten.
In der ersten Folge hast du ja mit Sarina Huerta Wilpert gesprochen, einer amerikanischen Wissenschaftlerin mit mexikanischen Wurzeln, die seit den 1970er Jahren in Berlin zur türkischen Migration forscht. Auch ihre sehr progressiven Positionen wurden lange nicht als Teil des deutschen Forschungskanons wahrgenommen.
Nichtdeutsche Wissenschaftlerinnen, Journalisten wie etwa auch Kromm-Schröder, die kritisch auf die deutsche Gesellschaft und ihren Umgang mit Einwanderung blicken, die haben früh Dinge gesehen und benannt, die andere erst sehr viel später aufgegriffen haben oder eben bis heute nicht.
Deshalb haben wir Gerhard Kromm-Schröder eingeladen, mit uns über seine Erfahrungen zu sprechen.
Wir haben ihn in Hamburg getroffen. Hören Sie nun unser Gespräch. Dies ist Der Grenzgänger. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Gerhard Kromschröder gefragt, wie er eigentlich dazu gekommen ist, in Form der Rollenreportage so tief in die Gesellschaft einzudringen, dann darüber zu berichten, um zu informieren, aber vielleicht auch gesellschaftlich etwas in Gang zu bringen oder was zu verändern?
Ich muss eigentlich sagen, dass der Grundstock für meine spätere Arbeit eigentlich im Emsland gelegt wurde. Das war ja geradezu parabelhaft. Ich kam als junger Mensch, Philosophiestudent aus Frankfurt, der Adorno und Horkheimer gehört habe, in diese abgelegene Gegend. Das ist ja da oben links auf der Wetterkarte eine katholische Gegend mit 80% CDU-Stimmen zu dieser Zeit. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass dort Weltgeschichte passiert war. Dort waren nämlich die Konzentrationslager Esterwegen und Bürgermoor. In Esterwegen saß Karl von Ossietzky, der spätere Friedensnobelpreisträger. In Bürgermoor ist das Moorsoldatenlied entstanden. Und als ich dorthin kam, wusste keiner was davon. Oder die Leute haben behauptet, sie wüssten es nicht. Und es hat unendlich viel Mühe gekostet, mich und einen gleichaltrigen Kollegen herauszupopeln, was dort passiert ist. Und wir haben es dadurch geschafft zu verhindern, dass die Geschichte der Lager untergepflügt wurde. Und das war wie ein Leitstern für das, was ich später gemacht habe, eben nicht dem trauen, was einem erzählt wird, sondern selbst gucken, ob das stimmt.
Ja, das scheint also auf den ersten Blick ein weiter Bogen vom Emsland ins migrantisch geprägte Frankfurt, aber tatsächlich, es ist derselbe journalistische Impetus. Was hat Sie denn dann Anfang der 80er Jahre bewegt, genau diese Rolle einzunehmen, nämlich die des türkischen Arbeiters, des Einwanderers, der dann als Straßenkehrer in Frankfurt arbeitet? Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Naja, ich habe ja beim Stern viel über Neonazis gemacht, indem ich mich als einer von ihnen ausgegeben habe und insofern ausbaldowern konnte, was dort wirklich läuft. Und da war es die Idee, dass man auch mal die andere Seite der Medaille, nachdem ich also bei den Tätern unterwegs war als angeblicher Gefolgsmann der Nazis, die Rolle eines Opfers einzunehmen, um aus dieser Perspektive zu beschreiben, wie meine deutschen Landsleute mit den sogenannten Gastarbeitern umgehen.
Können Sie sozusagen Ihre Reportage, Ihr Tun, Ihren Einstieg in diese Geschichte noch in diesem Jahr 1982 verorten?
Ja, ich fand ja interessant, dass es den Rassismus gibt oder noch gibt oder wieder gibt, obwohl man von Gastarbeitern sprach. Zu der Zeit gab es ja in dem Sinn keine Flüchtlinge, sondern es gab nur die Leute, die man sich aber wie eine Arbeitsarmee halten wollte, über die man verfügen kann, indem man sie entweder ranholt oder wieder wegschickt. Und dies wollte ich beschreiben. Ich wollte auch beschreiben das Gefühl, das jemand hat, der in der deutschen Gesellschaft sich bewegt. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute das nicht sehen wollten, dass es bereits eine Einwanderung gab, sondern man immer noch der Illusion nachjagte, wir bestellen mal ein paar Tausend, die uns die Straße sauber machen oder am Hochofen arbeiten und wenn wir sie nicht brauchen, schicken wir sie wieder zurück. Es war die völlige Verkennung der Tatsache, dass eben ein Einwanderungsland war.
Erinnern Sie sich noch, wie Sie konkret vorgegangen sind? Also Sie sind ja in viele Rollen geschlüpft, aber wie haben Sie sich verwandelt, um einen türkischen Migrant, einen türkischen Arbeiter darzustellen, so wahrgenommen werden, so kategorisiert zu werden?
Bei solchen Rollenreportagen ist es ja immer ein längerer Prozess. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich eine Schiebermütze aufhaben musste, um als Türke erkannt zu werden. Ich hatte seinerzeit einen blonden Vollbart, den habe ich mir abrasieren lassen und den verbleibenden Schnurrbart schwarz gefärbt, die Augenbrauen gefärbt und die Haare eine Hose 70er Jahre mäßig mit Schlag angezogen. Ich war zeitweise in Berlin unterwegs. Da hat das irgendwie nicht funktioniert. Da habe ich auch als Straßenkehrer gearbeitet. Und erst in Frankfurt hat es geklappt, weil ich dort auch einen Türken getroffen habe, Arman, der mir zum Freund wurde und der mir etwas beschreiben konnte, wie man sich als Türke fühlt. Und ich habe dann entsprechend als Straßenkehrer gearbeitet und in der Freizeit erlebt, was es im Alltag eines Türken heißt, unter Deutschen zu leben.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie zum ersten Mal mit dieser angenommenen Identität in die deutsche Gesellschaft eingetaucht sind?
Ein Gefühl, das ich sehr intensiv empfunden habe, war im sogenannten Operncafé. Das ist in der Frankfurter Innenstadt, gleich neben der Alten Oper. Dort wurde ich nicht bedient und ich habe mich, nachdem ich eine halbe Stunde da gesessen hatte und ich schließlich aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen, ich habe mich gefühlt wie ein Glasmensch. Niemand hat mich beachtet. Ich wurde nicht wahrgenommen. Ich wurde nicht gesehen und am liebsten hätte ich um mich geschlagen und alles zertrümmert. Ich habe dann auch im Alltag gelernt, in kleinen Dingen sich klug zu verhalten, weil ich zum Teil auch körperlich angegriffen wurde, indem ich aus Lokalen rausgeschmissen wurde. Also wenn man im Dunkeln in einem Mehrfamilienhaus ist, sollte man in jedem Stockwerk den Lichtschalter drücken, damit man bloß nicht im Dunkeln sich befindet. Oder wenn auf der anderen Straßenseite jemand laut ruft, schnell weg, es könnte ein Angriff sein. Schritte hinter dir habe ich wahrgenommen als Bedrohung. Und da bin ich schon ziemlich in die Rolle des Fremden reingekommen.
Hat Sie das überrascht, dass mit 2, 3 Änderungen Ihres Äußeren, Ihres Verhaltens so eine Veränderung Ihrer sozialen Position, wie mit Ihnen umgegangen wurde, erreicht wird?
Also es hat mich schon ziemlich erschreckt, wie schnell das geht. Und was mich so verblüfft hat, obwohl man es eigentlich besser wissen müsste. Ich habe mich doch überhaupt nicht verändert, ja. Ich bin doch der geblieben, der ich war. Ich habe nur ein paar äußerliche Veränderungen vorgenommen, Haare schwarz gefärbt, mich klischeehaft wie ein türkischer Gastarbeiter gekleidet. Aber ich bin doch der geblieben, der ich war. Und das war schon eine neue Erkenntnis.
Und wenn wir jetzt mal in die Situation gehen, in der Sie in Frankfurt für die Stadtverwaltung bei der Straßenreinigung gearbeitet haben, im wahrscheinlich orangefarbenen Overall der Stadtreinigung, wie war Ihr Arbeitsalltag in der Rolle als türkischer Einwanderer?
Naja, man musste ganz früh an einer bestimmten Stelle in der Stadt in einer Halle unweit vom jüdischen Friedhof zufällig sich versammeln. Ich hatte eine bestimmte Route im Innenstadtbereich, die ich abarbeiten musste. Es ging dann ums Nobelhotel Frankfurter Hof herum. Da hieß es, da sollte ich besonders gründlich arbeiten. Da würde ja auch der Bundeskanzler absteigen. Es gab dann andere Ecken, wo ich nicht so genau hinsehen musste, aber der deutsche Vorarbeiter mit seinem kleinen Fiat, der war immer irgendwo und hatte ich beobachtet. Mittagspause machten wir dann in einem dunklen Verlies unterm Theaterplatz, wenn ich mich recht entsinne. Interessant fand ich, dass ich im Lauf der Tage, die ich dort arbeitete, auch ein Verhältnis zu den Menschen, die früh morgens zu bestimmten Zeiten ging. Es gab welche. Die meisten haben mich nicht beachtet. Ich war ja nur ein türkischer Straßenkehrer. Und ich entsinne mich, wie angenehm das war, dass es einen Menschen gab, der auch dort immer zur Arbeit ging, nehme ich an, und mich freundlich gegrüßt hat. Und das fand ich ganz, ganz toll.
Welche anderen Situationen sind Ihnen noch so ganz stark in Erinnerung geblieben?
Ja, es gab ein Lokal, Paradieshof. Ich habe mich dann im Amüsierviertel Sachsenhausen aufgehalten und habe versucht, in verschiedene Kneipen zu kommen oder auch in Diskotheken. Und überall wurde mir gesagt, es sei reserviert, also ein ähnliches Erlebnis, wie ich es schon im Operncafé hatte. Und in diesem Paradieshof wurde ich, glaube ich, dann auch mit Gewalt rausgeschubst. Es gab dann auch eine Diskothek, die ganz schick war mit Surfbrettern auf Sand und so. Und da haben junge Kerlen mir erklärt auf Hessisch, wie ich sie anzureden hätte, indem einer gesagt hat, du, für dich bin ich immer noch der Herr Steinbach. Überall hatte ich den Eindruck, dass ich nicht willkommen war und ich zwar den Dreck wegmachen durfte, aber mich nicht auf einer Ebene mit den deutschen Landsleuten bewegen durfte.
Ja, das betrifft alles so den ganz unmittelbaren Umgang mit Menschen. Ich erinnere mich, Sie schreiben auch darüber, dass Sie mal bei der Polizei waren in Frankfurt und haben dort vorgezeigt, Graffiti, die auf Bänken stand, Türken raus, nicht für Türken.
Auf meiner Kehrstrecke war auch das Karmeliterkloster und an dieser Wand stand unter anderem der Spruch Türken raus, wobei das raus mit hinten mit zwei S, mit den SS-Runen, mit der Siegrune, doppelten Siegrune beschrieben war. Ich habe davon ein Polaroid gemacht und bin zum Polizeirevier, ich glaube, es war das vierte Polizeirevier, am Hauptbahnhof gegangen und habe das dorthin gezeigt und gesagt, ob man das denn nicht strafrechtlich verfolgen müsse. Das sei doch ein Nazi-Symbol, wobei der Beamte mir gesagt hat, das sei eine alte deutsche Schreibweise, da solle ich mich nicht drum kümmern. Auf Bänken stand auch noch am Messegelände überall nur für Deutsche, aber das war kein Grund einzugreifen für die Polizei.
Aber umgekehrt, Sie sind ja mehrfach in auch die Rolle geschlüpft eines Arbeiters. Wie war das denn sozusagen nicht in Verhältnissen von oben nach unten, sondern immer in der Gruppe, zu der Sie gehört haben? Haben Sie auch mal Zugehörigkeit erfahren, Solidarität erfahren? Gab es noch eine andere Ebene von Umgang?
Ja, es gab die unendliche Wärme nach der Kälte der deutschen Gesellschaft, die mir entgegenschlug, gab es die Wärme, unter Landsleuten, unter Türken zu sein, die genau wussten, in welcher Mission ich unterwegs war. Das war sehr angenehm. Da fühlte ich mich aufgehoben und habe gemerkt, dass ich mich, wenn das meine reale Existenz wäre, dass ich mich dort gerne zurückgezogen hätte, um mich wohlzufühlen.
Sie sind einer von ganz, ganz wenigen, die sozusagen hier die Rollen und die Seiten gewechselt haben. Ja. Und das, was wir nur beobachten, das rassistische Verhalten, das haben Sie plötzlich miterleben können. Was haben Sie gefühlt, als Sie plötzlich das Objekt dieses Rassismus waren?
Ja, ich hab mich ganz, ganz wertlos. Also wenn du lange als Schmutz und als wertlos behandelt wirst, das war mein Eindruck, hast du irgendwann auch das Gefühl, dass du Schmutz und wertlos bist. Und dieses Gefühl, das ich im Operncafé hatte, war unheimlich intensiv, dass du wie ein Glasmensch, also du wirst nicht beachtet, du existierst nicht. Und willst eigentlich laut schreien oder einen Stuhl nehmen und in diese selbstzufriedenen Gesichter dieser Menschen um dich rum, die mit einer frechen Attitüde auf dich herabsehen, ja, von denen du weißt, dass sie dich als Dreck sehen, möchtest du einen Stuhl nehmen und in ihr bigottes Gesicht stoßen. Also da bin ich wirklich wie ein geprügelter Hund, bin ich da raus und hab gesagt, das ist ja eklig.
Und das macht was, das hat was mit ihnen gemacht. Was muss es erst mit den Menschen gemacht haben, die nicht aus der Rolle wieder aussteigen können?
Ich habe das ein paar Wochen gemacht und fand das unendlich erleichternd, dass ich, und das ist ein Privileg, ja, ein wahnsinniges Privileg, dass ich in meinen normalen Alltag zurückkomme und auf einmal nicht mehr der Underdog war, der Verachtung verdient, sondern der sich in der Mehrheitsgesellschaft bewegt, ohne aufzufallen. Das war mir schon bewusst.
Nun, als Sie dann die Reportage gemacht haben, die ja 82 im Stern erschienen ist und dann nochmal 83 als Buch publiziert war, da gab es ja eine massive öffentliche Reaktion. Also ich habe gelesen, die Tagesschau hat berichtet, sie waren im Rundfunk, die Zeitungen haben drüber geschrieben. Schulklassen haben ja sozusagen dann in abgemilderter Form ihre Rolle nachgespielt und gleichzeitig haben sie von Nazis Morddrohungen gekriegt. Was können Sie über diese Zeit berichten?
Nach der Veröffentlichung waren die Reaktionen sehr intensiv und das waren die zwei Stränge. Auf der einen Seite Morddrohungen und was ich für eine jüdische Sau sei aus der rechtsradikalen Ecke von den Neonazis, die ich reingelegt hatte. Und auf der anderen Seite das Erschrecken der Gesellschaft über die Zustände, die ich beschrieben hatte, was dazu führte, da ich auf Veranstaltungen aufgetreten bin, dass ich mit Schulklassen meine Erlebnisse als Türke im deutschen Alltag nachgespielt habe. Die Reaktionen waren sehr intensiv. Was mich nicht überrascht hat mich mehr, dass die offizielle Politik dies alles verleugnet hat, obwohl ich auf der anderen Seite zum Teil mit Polizeischutz auftreten musste, hat man gesagt, das ist alles nicht so schlimm, das sind ein paar vereinsame Jungs, die eine besondere Form der Freizeitkultur betreiben.
Also müssten wir da auch nochmal so eine kritische und schmerzliche Rückschau halten, was wir eigentlich in den 70er, 80er, 90ern gemacht haben und gleichzeitig versäumt haben.
Also wenn man sich diese Bilder anguckt, wie die Anwerbungen funktionierten, es sind ja KZ-Bilder. Also mich hat es immer daran erinnert, auch diese Bilder in Istanbul werden türkische Männer in Unterhose oder zumindest mit nacktem Oberkörper von Ärzten in weißen Kitteln begutachtet. Sie müssen ihre Zähne herzeigen. Wie man die Gesundheit auch von Pferden beurteilt, erniedrigende Szenen, sich eine Arbeitsarmee fast, wie sie geschaffen wurde, auch während des Dritten Reiches mit den Fremdarbeitern, mit den Zwangsarbeitern. Diese Szenen sind mir im Gedächtnis geblieben. Auch, dass man meinte, man könne Abertausende von Menschen auf den Fingerschnipp in die Bundesrepublik einführen und sie wieder zurückschicken. Das hat alles nicht funktioniert. Und es gibt immer noch, auch in der heutigen Zeit, Zweifel daran, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Ich bin mit denen in die Türkei gefahren. Wir sind da runtergeflogen von Istanbul mit dem Bus 24 Stunden nach Karamanmarasch, das heldenhafte Marasch im Osten gefahren. Und da ist mir ein Bild in Erinnerung. Eine der Töchter dieser Familie, die ich begleitete, ungefähr 16, 17 Jahre alt, steht vorne neben dem Fahrer. Der Bus fährt im Sonnenaufgang auf die Stadt Karamanmarasch zu und das Mädchen guckt diese idyllische Szene an und sagt dann ganz enttäuscht, das war's. Und ich konnte mir vorstellen, was es für dieses Mädchen hieß, in diese konservative Gesellschaft zurückzukommen und nicht mehr die Möglichkeiten zu haben, die sie gehabt hätte in der Bundesrepublik, wenn der Vater da geblieben wäre.
Jetzt sind wir schon mehr als 40 Jahre nach Ihren Reportagen der 80er Jahre. Wir verstehen heute Deutschland als Einwanderungsland. Haben Sie das Gefühl, es hat sich seitdem mit Bezug auf die Art, wie wir mit unserer Diversität umgehen, was fundamental verändert?
Ich finde, es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir sind nach wie vor eine xenophobe Gesellschaft, die die Angst vor dem Fremden großredet, die nicht in der Lage ist, sich als Einwanderungsgesellschaft zu empfinden. Insofern, wenn man einen Strich machte unter meiner Bemühungen, Dinge anders darzustellen, hat sich so gut wie nichts geändert.
Warum, glauben Sie, fällt das gerade dieser Gesellschaft so schwer, das zu überwinden?
Ach, es ist doch auch so schön, einfach Nazi zu sein. Das ist eine faszinierende Welterklärung. Ja, wenn du Nazi bist und so ein junger Kerl, gesellschaftlich eigentlich Arsch unten, hast keinen richtigen Job und du kannst dir einreden, du bist rassenmäßig, bist du viel mehr wert als der Flüchtling oder der Busfahrer, der aus Sri Lanka kommt. Das ist so toll und schön und einfach. Und diese ganzen Spielarten bis zu den Nazis in Nadelstreifen, die ja auch im Prinzip keine andere Rolle spielen als die oder keine andere Nummer abziehen als die der arischen Überlegenheit. Das ist so wunderbar und so einfach und so toll. Da kann jeder Doofkopf sich ganz toll fühlen.
Am Ende unseres Gesprächs hat mich interessiert, ob wir es eigentlich schaffen können, den strukturellen Rassismus zu überwinden.
Ich glaube schon, dass wir es schaffen. Es ist aber noch viel Arbeit.
Aus Ihrer Lebenserfahrung heraus, was würden Sie uns raten?
Die Fähigkeit entwickeln, hinter dem äußeren Erscheinungsbild eines Menschen die Person zu sehen.
Wir haben gerade Gerhard Kromschröder gehört über seine Erfahrung als türkischer Straßenkehrer 1982 in Frankfurt. Was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, es gibt so einen Moment, der mich nicht loslässt. Er beschreibt, wie er im Operncafé sitzt, eine halbe Stunde lang nicht bedient wird. Und dann sagt er, ich habe mich gefühlt wie ein Glasmensch. Niemand sieht ihn, existiert nicht. Und dann dieser Impuls, er will einen Stuhl nehmen und in diese selbstzufriedenen Gesichter stoßen. Die Wut, die aus der Unsichtbarkeit kommt, das hat mich doch sehr getroffen.
Mich auch, aber was mich fast noch mehr beschäftigt hat, war ein anderer Satz. Er sagt, ich habe mich doch überhaupt nicht verändert, ich bin doch der geblieben, der ich war. Er hat nur seine Haare gefärbt, sein Schnurrbart wachsen lassen, sich anders gekleidet und plötzlich ist er ein anderer Mensch für die Gesellschaft um ihn herum. Diese Erkenntnis, dass die Veränderung nicht in ihm liegt, sondern in den Blicken der anderen.
Genau, Lale, ich glaube, das ist der Kern. Er macht sichtbar, dass die Kategorie Gastarbeiter oder auch die Kategorie Türke keine Eigenschaft der Person ist, sondern etwas, was von außen zugeschrieben wird. Er ist derselbe Mensch, aber die Gesellschaft behandelt ihn völlig anders.
Er könnte das jedoch nur so klar sehen, weil er die Erfahrung gemacht hat, auf beiden Seiten zu stehen. Als weißer deutscher Journalist und als vermeintlicher türkischer Arbeiter.
Das bringt mich zu einer methodischen Frage, die mich während des ganzen Gesprächs begleitet hat. Was Kromschröder 1982 gemacht hat, sich verwandeln, in eine andere soziale Position schlüpfen, von dort aus beobachten, das ist ja im Grunde eine Form von teilnehmender Beobachtung, nur eben radikaler, körperlicher und auch riskanter.
Und 3 Jahre vor Günther Wallraffs ganz unten, das wird oft vergessen. Kromschröder hat diese Methode zwar nicht erfunden, aber er hat sie auf die Situation der türkischen Arbeitsmigrantinnen angewandt, bevor das Thema im öffentlichen Bewusstsein überhaupt angekommen war.
Was mich beeindruckt hat, er reflektiert auch die Grenzen dieser Methode. Er weiß, dass er jederzeit aussteigen kann. Er nennt es ein Privileg. Die Menschen, deren Leben er für ein paar Wochen geteilt hat, die hatten genau dieses Privileg nicht.
Das finde ich entscheidend. Er romantisiert seine Erfahrung nicht. Er sagt nicht, jetzt weiß ich, wie es ist, ein Türke zu sein. Er sagt, ich habe einen Bruchteil erlebt und selbst das hat mich erschüttert. Diese Bescheidenheit finde ich wichtig. Er beansprucht nicht, die Erfahrung der anderen vollständig zu verstehen.
Gleichzeitig hat sein Experiment etwas produziert, was auf andere Weise einfach nicht zugänglich gewesen wäre. Er konnte beschreiben, wie sich institutioneller Rassismus anfühlt. Die Polizei, die SS-Runen als alte deutsche Schreibweise abtut, die Diskotheken, die behaupten, alles sei reserviert, das sind keine abstrakten Strukturen mehr, das ist erlebte Wirklichkeit. Aber erlebt von einem deutschen Journalisten in Verkleidung. Und das sagt doch auch was aus darüber, wer wann sprechen kann und wer gehört wird und wer eben nicht.
Ja, und genau diese Besonderheit macht seinen Text heute auch noch lesbar. Er argumentiert nicht, er zeigt. Die Szenen sprechen selbst für sich.
An dieser Stelle, Lale, würde ich gerne einen Bogen zu unserer eigenen Arbeit schlagen. Im Sonderforschungsbereich 1604 sprechen wir ja von der Produktion von Migration. Die Idee, dass Migration nicht einfach geschieht, sondern hergestellt wird. Durch Politiken, durch Institutionen, durch Kategorien. Und Kromschröders Experiment zeigt doch genau das. Der Gastarbeiter ist keine natürliche Kategorie. Er wird produziert durch Zuschreibungen, durch Blicke, durch Ausschlüsse.
Und das passt sehr genau zu dem, was wir im Teilprojekt A3 untersuchen. Wir analysieren, wie seit den 60er Jahren Begriffe entstanden sind, um Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte zu bezeichnen. Die sogenannten Gastarbeiterkinder, die sogenannten Ausländerkinder und später die sogenannten Migrantenkinder. Diese Begriffe erscheinen selbstverständlich, aber sie sind historisch gewachsen. Jemand hat sie geprägt, jemand hat sie in den Umlauf gebracht.
Kromschröder zeigt uns jetzt gewissermaßen die andere Seite dieser Produktion. Er zeigt nicht die Diskurse, nicht die Texte, sondern die alltägliche Praxis, in der diese Kategorien wirksam werden. Im Operncafé wird nicht diskutiert, ob er ein Gastarbeiter sei. Er wird einfach nicht bedient. Die Kategorie wirkt stumm, aber in dem Moment absolut.
Was mich dabei auch besonders interessiert, Christoph, ist, er beschreibt auch Momente, in denen die Kategorisierung kippt. Er erzählt von einem Mann, den jeden Morgen freundlich grüßt. Einfach so, ohne Hintergedanken. Und er sagt, wie unglaublich erleichternd das war, ein einzelner Mensch, der ihn als Person sieht und eben nicht nur als Kategorie.
Das ist vielleicht die Pointe. Die Kategorien sind mächtig, aber sie sind gar nicht total. Es gibt Risse. Es gibt Augenblicke, in denen Menschen sich anders verhalten als erwartet. Kromschröders Reportage dokumentiert beides, die Macht der Zuschreibung und die Möglichkeit, sie auch zu durchbrechen.
Dennoch muss man sagen, und das ganz deutlich, dass diese Momente selten waren. Die Regel war die Ablehnung, die Unsichtbarkeit, manchmal sogar die offene Gewalt. Der freundliche Mann am Morgen war die Ausnahme, nicht die Norm. Kromschröder sagt an einer Stelle etwas, das mich nachdenklich gemacht hat. Auf die Frage, ob sich in den letzten 40 Jahren etwas verändert hat, antwortet er, ich finde, es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir seien nach wie vor eine xenophobe Gesellschaft. Wie siehst du denn das?
Das ist natürlich eine harte Aussage. Und ich glaube, wir müssen sie sehr ernst nehmen, auch wenn sie provoziert. Kromschröder hat über Jahrzehnte in der rechten Szene recherchiert. Er kennt die Kontinuitäten personell, ideologisch, strukturell. Aus seiner Perspektive ist die Linie von 1982 zu heute erschreckend gerade.
Gleichzeitig würde ich sagen, es hat sich auch etwas verändert. Es gibt heute eine viel breitere öffentliche Debatte über Rassismus. Es gibt Begriffe, Konzepte, ein Bewusstsein, das 82 so nicht existierte. Die Frage ist nur, hat sich das Verhalten verändert oder nur die Art, wie wir darüber sprechen?
Kromschröder ist da skeptisch. Er sagt sinngemäß, die Politik weiß, dass wir Einwanderung brauchen, aber sie redet von Überfremdung, weil sie Angst hat, Stimmen an die Rechte zu verlieren. Das klingt ganz schön aktuell.
Zu aktuell, würde ich sagen. Die Debatten, die wir gerade führen über Fachkräftemangel einerseits und Abschiebung andererseits, die könnte man fast wörtlich aus seiner Reportage von 1982 zitieren. Diese Gleichzeitigkeit von Angewiesenheit und Ablehnung, die beschreibt er schon damals.
Er hat einen Satz dazu gesagt, der mich nicht loslässt. Er sagt, über die Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, das seien ja KZ-Bilder. Männer in Unterhosen, die ihre Zähne zeigen müssen, wie Pferde. Und er zieht die Linie zu den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern im Dritten Reich. Das ist natürlich eine provokante These, aber er macht sie an konkreten Bildern fest.
Und er fragt implizit damit, was es über eine Gesellschaft sagt, wenn sie Menschen so behandelt und dann überrascht ist, dass diese Menschen bleiben, Familien gründen, Teil dieser Gemeinschaft und dieser Gesellschaft werden wollen.
Am Ende des Gesprächs haben wir Gerhard Kromschröder gefragt, was er uns raten würde. Seine Antwort war kurz. Die Fähigkeit entwickeln, hinter dem äußeren Erscheinungsbild eines Menschen die Person zu sehen. Das klingt einfach. Aber nach allem, was er uns erzählt hat, wissen wir, wie schwer das offenbar ist.
Das ist im Grunde das Gegenteil von dem, was ihm selbst widerfahren ist. Er wurde nicht als Person gesehen, er wurde als Kategorie gesehen und entsprechend behandelt. Sein Rat ist also, macht es anders, seht die Menschen.
Was ich aus der Begegnung mit Kromschröder in den SFB mitnehme, ist ein Stück lebendige Geschichte. Kromschröder hat 1982 etwas dokumentiert, das in den offiziellen Erzählungen dieser Zeit kaum vorgekommen ist. Die Perspektive der Betroffenen, aber vermittelt durch jemanden, der beide Welten kannte. Das ist eigentlich ein seltenes Dokument.
Und es zeigt, warum reflexive Migrationsforschung wichtig ist. Wir untersuchen nicht nur Migration, wir fragen auch, wer hat wie darüber geschrieben, mit welchen Begriffen, aus welcher Position. Kromschröder hat eine Position eingenommen, die radikal war, körperlich, beruflich, persönlich. Und er hat damit etwas sichtbar gemacht, das anders nicht zu sehen gewesen wäre.
Das war Production Site, der Podcast über die gesellschaftliche Aushandlung von Migration. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge zum Nachdenken gebracht hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Alle Credits, Quellen und weiterführenden Links findet ihr in den Shownotes und auf producingmigration.org. Production Zeit ist eine Produktion des Sonderforschungsbereichs Produktion von Migration an der Universität Osnabrück, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Podcastfabrik Bielefeld. Neue Folgen gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, was wird gerade produziert?